So, also immer noch Jürgen Grün, WE und JE, komme aus der Gegend von Darmstadt, nicht ursprünglich, dann komme ich aus dem Schwäbischen, Köppingen. Bin in Rente, habe vor 3 Jahren hier so etwas wie ein Praktikum gemacht und seither ist die Verbindung doch ganz tief im Herzen geblieben. Insofern freue ich mich sehr, dass ich hier mal wieder bei euch und unter euch sein darf und predigen darf. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, es geht gerade im Moment ein Videoclip viral, sagt man also in der Gegend rum, sozusagen von dem Bischof von Passau. Hat das jemand mitgekriegt? Und zwar, sehr gut, und zwar, es gibt eine alte christliche Sitte, die erzählt Ostern Witze. Warum? Weil wir gut lachen haben. Das ist der Grundgedanke. Und der Bischof hat also tatsächlich einen Witz erzählt und er musste selber dermaßen lachen, geht mir manchmal auch so, die anderen verstehen es nicht, aber ich musste so über meine Witze lachen. Also er jedenfalls, er konnte gar nicht mehr richtig weiterreden. Und schon vor 4, 5 Tagen haben 500.000 dieses Video angeklippt. Ganz viele Kommentare drunter. Die meisten haben geschrieben, das wäre doch mal was, wenn es in der Kirche wieder richtig fröhlich zugehen würde. Habe ich gedacht, ja, das stimmt. Wenn man viele Gemeinden anguckt, dann hat man den Eindruck, das ist so eine Art Beerdigung. Und ganz ehrlich, ich halte ganz viele Beerdigungen, die sind in der Regel fröhlicher wie viele Gottesdienste. Das ist so. Hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich so ein Humorgen habe, das unsere Kontrolle geraten ist. Das heißt, meine Umgebung leidet auch immer wieder ziemlich daran, dass ich einfach den Humor nicht bremsen kann. Jetzt hatte ich überlegt, ob ich hier einen Witz erzählen darf, sollen wir mal abstimmen. Ich war mir aber nicht ganz sicher, ob ich den schon mal erzählt habe, denn ich kenne nur 2. Ich darf nicht den Witz hier erzählen, denn einen, der passt überhaupt nicht dazu. Den anderen probiere ich mal. Wir kommen ja von Ostern her. Und da war es so, Jesus, der ja nun für die Menschen überraschend ins Kreuz kam, es brauchte ein Grab, wo man ihn hinlegt, wenn man ihn nicht, wie manche Verbrecher, einfach verscharren wollte. Es brauchte ein Grab und dann gab es doch eine ganze Anzahl von, sag ich mal, gottesfürchtigen Leuten, denen Jesus so ins Herz gewachsen war und nun haben sie das miterleben müssen, dass er am Kreuz starb und nun war die Frage, wo begraben? Und dann gab es einen Menschen namens Josef von Arimathea, Matthias, wie auch immer. Jedenfalls, den hat das erbarmt und er hat das Grab, auf das er lange gespart hatte mit seiner Familie und für sich reserviert hatte, dann zur Verfügung gestellt. Er nahm den Leichnam ab und hat ihn in dieses Grab dann gelegt. Also es gab sicherlich, das denke ich mir jetzt aus, eine Vorgeschichte, ne? Und zwar folgendermaßen, er musste das ja mit seiner Frau abklären. Und wir wissen, wie das ist. Der Mann kommt, er hat eine Idee und die Frauen halten schon immer den Atem an und er sagt, also sie, die meisten hießen ja Maria, sagen wir mal Maria, ich möchte, dass unser Grab Jesus von Nazareth zur Verfügung steht. Seine Frau sagt, bist du wahnsinnig, da? Wir haben drauf gespart, das kannst du nicht machen. Nachher stirbt einer von uns und was ist dann? Und sie hat sich so richtig reingesteigert. Er hat sie dann beschwichtigt und hat gesagt, jetzt reg dich nicht auf, es ist nur fürs Wochenende. Und dann ist wieder alles gut. Fand ich ganz nett. Also, vielleicht geht das viral. 1 Million Klick. Bin ich schon online, okay. Anyway, ich lese, mache ich was falsch? Für den Fall der Fälle, okay. Das Rauschen wird in meiner Seele erzeugt, das weiß er nicht. Also, heute ist der Sonntag nach Ostern und da ist einer der typischen Texte, dieser sogenannte Emmaus-Jünger-Text. Den lese ich mit uns, ihr habt ihn zumindest zum Teil auch auf diesem Blatt und ich hoffe, dass jeder wenigstens reingucken kann. Das ist dazu gemacht, dass wir es mitnehmen und nochmal über die Predigt nachdenken. Da steht drüber Markus 16, 13, das stimmt nicht. Es ist Lukas 24, haarscharf vorbei. Aber ehrlich, ich habe das aus dem Internet. Und da stand 16, da stand Markus 16. Ich habe extra einen Screenshot gemacht, dass ich das beweisen kann, wenn mir das jemand nicht glaubt. Da stand, also ist es aber nicht richtig. Lukas 24, Moment, wo will ich den lesen? Okay, ab Vers 13. An dem Tag gingen zwei, die zu den Jüngern von Jesus gehörten hatten, nach dem Dorf, zu dem Dorf Emmaus. Es war 12 Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war. Und als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst. Er kam hinzu und ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht. Sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Jesus fragte, worüber redet ihr denn so erregt unterwegs? Da blieben sie stehen und blickten ganz traurig drein. Und der eine, der hieß Kleopas, der sagte, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist. Was denn? Fragt Jesus. Ein bisschen schlitzohrig finde ich das. Ne? Das mit Jesus, sagt er, das mit Jesus von Nazareth, sagten sie. Er war ein Prophet. In Worten und Taten hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere führenden Priester und die anderen Ratsmitglieder haben ihn zum Tod verurteilt, ihn ans Kreuz nageln lassen. Und wir hatten doch so gehofft, er sei der erwartete Retter, der Israel befreien soll. Aber zu alledem ist heute auch schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Und dann haben uns auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, in Schrecken versetzt. Sie waren heute früh zu seinem Grab gegangen und fanden seinen Leichnam nicht mehr. Sie kamen zurück und erzählten, sie hätten Engel gesehen, die hätten ihnen gesagt, er sei auferstanden und er lebe. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen, haben alles so gefunden, wie sie es gesagt haben. Nur ihn selbst sahen sie nicht. Da sagt Jesus zu ihnen, also zu diesen beiden Jüngern, was seid ihr doch so schwer von Begriff? Warum rafft ihr euch nicht endlich auf zu glauben, was die Propheten schon immer gesagt haben? Musste der versprochene Retter nicht dies alles erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen? Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und den Propheten angefangen, durch die ganze Heilige Schrift. Inzwischen waren sie in die Nähe von Emmaus gekommen, von dem Dorf, und Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Aber sie ließen es nicht zu und sagten, bleib doch bei uns. Es geht schon der Abend, auf den Abend zu, gleich wird es dunkel. Da folgte er ihrer Einladung und blieb bei ihnen. Und als sie dann mit ihnen zu Tisch saßen, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Aber im selben Augenblick war er verschwunden. Soweit dieser wunderbare Text, Lukas 24. Wie gesagt, Thema heute, die perfektionistische Illusion der Kirche. Die perfektionistische Illusion der Kirche. Nun war hier tatsächlich natürlich alles durcheinander geraten. Diese große Vision, die diese Jüngerschaft hatten, die war scheinbar völlig in sich zusammengepurzelt, zusammengebrochen. Alles kam anders, als sie es gedacht haben. Der absolute Schock, wenn man sich mal richtig hineinversetzt in diese Jünger, die so aufgeschaut haben, die so sicher waren, Jesus wird jetzt einziehen als großer König in Jerusalem und alles wird so werden, wie es die Propheten vorausgesagt haben. Und sie waren schon am Palmsonntag mit ihm und es kann nur noch eine Frage von Tagen sein. Und dann lief die Geschichte ganz anders. Totaler Schock natürlich. Alles war durcheinander geraten. Alles war geplatzt. Bevor ich jetzt das weiter bedenke mit uns, will ich bewusst nochmal zurückgehen und zu sagen,
Das ist doch die gewaltigste Frage überhaupt. Was war jetzt? War das alles fake? War das eine Illusion? Hat Jesus denen nur was vorgemacht? Oder ist das wahr gewesen? Und der Unterschied zwischen deinen beiden Möglichkeiten ist so gewaltig, so gewaltig. Und zwar für die ganze Welt, die Weltgeschichte, für die ganze Menschheit. Also war das nur ein Fake, dann hat sich daraus eine Fake-Kirche entwickelt, in der, sehen wir mal vom Moralischen ab, im Grunde jedes Wort eine Lüge oder eine Desinformation war. Da kannst du die Kirche gerade mal schließen. Musst du eigentlich. Entlarvt der Lüge. War das aber wahr, dass Jesus auferstanden ist und sich als der Retter dieser Welt erweist, also der Retter von Menschen, die durch ihre Sünde, durch ihre Unheiligkeit getrennt sind von Gott und er bringt das wieder zusammen, ist das wahr, dann hat das natürlich Relevanz für die ganze Welt, die ganze Menschheit, die Menschheitsgeschichte. Ist das so? Hat die Kirche, also damit meine ich jetzt mal alle Kirchen, aller Konfessionen, ist das so, dann hat die Kirche allerhöchste Relevanz. Und zwar gegebenenfalls auch das, auch dann noch, wenn das alles nur noch eine Schlapperkirche ist, unglaubwürdig geworden, bis zum geht nicht mehr. Wenn Gott in seiner Kirche wohnt, das ist natürlich noch eine Frage, wenn Gott in seiner Kirche wohnt, dann wird die Gemeinde Jesu Christi zum existenziell Wichtigsten, was diese Welt überhaupt hat. Wenn nicht, ist es ein Lügengebäude. Das ist die große Frage, die hier natürlich drin steckt. Dieser ganze Zweifel, der ja stimmt das jetzt oder stimmt das nicht, ist er verstanden oder ist das nur eine blöde Nachricht, die sich dann nachher wieder auflöst. Entscheidend ist, ist es wahr oder ist es nicht wahr. Nun ist es in diesem Text so, den wir eben gelesen haben, dass diese flüchtenden Jünger so vernebelt waren, so zu waren, dass sie keinerlei Gefühl mehr hatten dafür, dass das wahr sein könnte. Die waren im Überlegen, was alles schief ging, wie sie sich, wo sie sich geirrt hatten, ob sie das Ganze uminterpretieren müssen oder wie auch immer. Aber sie waren letztlich auf der Flucht. Nichts wie weg von dem Ort, wo ihre ganzen Träume zusammengebrochen sind. Diese blinden Augen wurden im Laufe dieser seltsamen Geschichte auf einmal geöffnet. Jetzt musst du dir mal, also es geht ja immer um die Frage, ist es wahr, ist es nicht wahr? Und die waren inzwischen überzeugt, es ist nicht wahr. Und dann laufen die mit jemandem, wo sie ein komisches Gefühl haben, da stimmt was nicht mit dem, da brennt unser Herz, steht hier. Sie laufen mit dem und sie laden ihn zum Schluss abends ein und sagen, komm doch mit. Und dann haut es denen doch fast die Sicherung aus, an einem Punkt, wo er das Brot bricht, erkennen die, er ist es. Rade, was heißt das denn alles? Wie müssen wir das denn jetzt um alles in der Welt neu einordnen? Die Gerüchte sind wahr, er ist auferstanden. Verändert alles nochmal. Das ist ja noch dramatischer als eine Woche vorher, wo sie schon dachten, das sei der Messias. Also die Jünger werden neu in eine Krise gestürzt, sage ich mal, dass sie überhaupt nicht mehr richtig mitkommen. Und die Frage ist, wie ging es weiter? Wahrscheinlich sind sie umgedreht, wahrscheinlich sind sie wieder nach Jerusalem, wahrscheinlich haben sie andere Jünger getroffen, die völlig durcheinander waren. Das ist der Anfang der Kirche. Und ich sage dir vorher bewusst, wenn das stimmt und die Kirche als geistliches Element in dieser Welt eine Gründung und Vision Gottes in dieser Welt ist, dann hat sie allerhöchste Relevanz für alles. Ich weiß, wie spröde und langweilig und blöd Kirche sein kann. Wirklich, ich weiß es. Ich weiß auch, wie schwierig es mitunter ist. Kommen wir gleich nochmal drauf. Aber wenn es eine Gottesgründung ist, dann können wir gar nicht hoch genug einschätzen, was für ein Geheimnis mit auf dem Wege ist und wie es denkbarerweise einfach nicht mehr erkennen. Dann kann es mit der Kirche genauso gehen, wie es mit Jesus gegangen ist, als er mit diesen Jüngern da lief, dass die Menschen nicht mehr verstehen, welches Geheimnis Gott gestiftet hat als eine Quelle der Hoffnung für diese Welt. Der Hoffnung schlechthin. Nun ist es so, dass inzwischen sich ja, wie sag ich mal, so ein Volksempfinden, ein Volksglaube entwickelt hat in Bezug auf Kirche. Gibt es Untersuchungen, Umfragen, wenn du die Menschen fragst draußen, was ist Kirche, was ist Christentum? Dann sagen, also wenn sie überhaupt mitreden, dann sagen 95% etwa, ja, Kirche, das sind Leute, die versuchen, gut zu leben. Da gibt es irgendwo 10 Gebote oder waren es 11, jedenfalls Gebote. Und irgendwo gibt es auch eine, wie war das, Bergpredigt oder war es eine Talpredigt, wie auch immer. Also man weiß fast gar nichts. Aber was so ein bisschen rüberkommt, ist zu sagen, ja, die müssten jedenfalls eine richtige moralische Instanz sein. Das müssten Leute sein, die ganz große Vorbilder sind für die ganze Welt, wenn das stimmt, was sie sagen. Aber das sind sie ja nicht. Womit sie ganz oft auch recht haben. Das ist das Volksdenken. Kirche stellt, so denken die Leute, eine heile Welt dar. Oder alle Christen sollten moralisch hochstehende Vorbilder sein. Ist auch was dran. Sie sollten möglichst keine Fehler machen, noch moralisch versagen. Und was mich jetzt daran fasziniert hat, ich dachte, ich gucke mal rein ins Neue Testament. Ich guck mir mal diese Urmannschaft an, die Jünger, also quasi die Urmasse der Kirche. Ich habe hier geschrieben, ein ernüchternder Blick auf die Jünger Jesu, die Urgemeinde. Ich kann das jetzt nicht ganz ausführen, könnte meine Bibelwoche darüber machen, aber da waren zum Beispiel die müden und die schläfrigen Hauptjünger. Als es richtig heiß wurde, Jesus vor Gethsemane stand, dass vor Angst ihm der Schweiß wie Blutstropfen auf den Boden tropften, ging er hin und sagte, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir beten? Und die schliefen gerade wieder ein. Da ging er nochmal hin und sagte, könnt ihr nicht mit uns beten? Ich habe euch doch gesagt, was auf mich zukommt. Und da schliefen die schon wieder ein. Vielen Dank. Das nützt gar nichts. Dankeschön. Also die schlafen einfach ein. Kenne ich das irgendwie aus der Gemeinde? So schläfrige Leute. Oder da gab es so Terrorgeneigte, haben wir das schon mal gelesen? Lukas 9. Terrorgeneigte, da kamen die in ein Dorf, wollten das Evangelium verkünden und die Leute wollten das nicht. Dann hatten die im Hinterkopf diese Szene von Sodom und Gomorra und sagten zu Jesus, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen? Hallo, das ist Terrorismus, die werden im Gefängnis heute, unglaublich. Dann gab es Gewalttätige wie Petrus. Ich war so, es war ja eine Friedensbewegung. Dann wird Jesus gefangen genommen. Dann nimmt er sein Schwert und haut dem Soldaten schon mal das Ohr ab. Und wenn Jesus dem das nicht wieder angeklebt hatte, wäre er schlecht ausgegangen. Also Gewalttätige. Da gibt es die Karriereverliebten. Da gab es richtig, das machen wir ja nicht offen. Also wir haben das schon auch, aber nicht. Also jedenfalls diskutieren die Jünger miteinander, wer ist eigentlich der Größte von uns, unter uns. Habt ihr da schon mal im Vorstand gesprochen? Würden wir nicht machen. Aber das gibt es natürlich. Wer ist eigentlich der Größte unter uns, der Frömmste, der Intelligenteste? Also die Karriereverliebten. Oder Judas, wir kennen den nur von dem Verrat, aber die Bibel sagt von dem auch, der hat ein Problem mit Geld gehabt. An einer Stelle sagt er, oh, so viel Geld ausgeben für diese Salbung da, das hätte man doch viel besser einsetzen können. Dann steht da, das sagt er nicht, weil er verantwortlich umgehen musste. Er war ein Dieb, er wollte das Geld haben. Da steht da, oh, mitten im Jüngergeist jemand, der ein Problem hat mit Geld, ein Dieb, mitten in der Kirche,
in der Urkirche, in unsere sogenannten Vorbilder. Also, oder da gab es den interessanten Vitamin B-Versuch. Die Mutter von Jakobus und Johannes, die hat schon gemerkt, hier geht was ab, das könnte richtig groß werden. Wie kriege ich da meine Söhne unter? Dann geht die zu Jesus und sagt, Jesus, mach dir was aus, wenn du dein Reich aufbaust, kennst meine Söhne, die können doch zur Linken und zur Rechten Gottes sitzen. Ach, wie bescheiden, nicht wahr? Mitten in der Kirche. Da gab es, kennen wir auch, die Ohnmächtigen im geistlichen Dienst. Die Jünger werden ausgesandt und da ist ein Kind regelrecht besessen und die Jünger probieren zu machen und sprechen zu und geschieht nichts. Und dann kommt der Vater dieses Kindes und sagt, ich habe es deinen Jüngern gegeben, die haben keine Autorität, die haben keine Vollmacht, kannst du das machen? Oh, die ohnmächtige Kirche, kennen wir das auch? Ja. Die Ängstlichen im Boot, fragst du nicht danach, dass wir verderben, sagen die Jünger. Oder die Streitenden. Die haben oft richtig gestritten, das gibt es auch nachher noch in der Apostelgeschichte. Barnabas hat sich mit Paulus dermaßen gefetzt, dass die nicht mehr weiter zusammenarbeiten konnten. Erst Jahre später mal wieder. Ihre Wege trennten sich wegen einem Streit. Aha, die Urkirche, sehr interessant. Dann gibt es, wir haben vorher die Kindersegnung gehabt, die Kinderverachtenden. Ne? Du hast das ja gelesen, Gudrun, ne? Da kommen Mütter mit ihren Kindern, Jesus, kannst du sie, und die Jünger sagen, geh mal weg hier, wir haben Wichtiges zu tun. Kinder haben hier keinen Platz. Und wie oft ist das in der Kirche, dass Kinder keinen Platz haben? Psst, ja nicht laut sein und ja nicht hier drin und die sollen irgendwie anders und so weiter. Und Jesus, da steht, Jesus wurde richtig ärgerlich darüber. Wow, die Jünger. Dann gab es die Unbarmherzigen, sie kommen vorbei, am Wegesrand sitzt ein Bettler. Und schreit nach Jesus. Der hat gehört, er kommt. Er hat schon manches von ihm gehört. Und die Jünger wollen den abwimmeln und sagen, halt die Klappe, sei ruhig, wir haben Wichtigeres zu tun, wir gehen nach Jerusalem. Und erst als das Schreien durchdringt an die Ohren Jesu, kommt er zurück und widmet sich diesem blinden Mann. Wow. Aber die Jünger zunächst mal, halt den Mund. Dann gibt es, ich sag mal, so ein bisschen Frauen- und Ausländerverachtende Äußerungen. Jakobsbrunnen, ne, die Jünger kommen, als Jesus dann mit einer Frau aus Samaria spricht. Kleiner Satz steht da, und sie wunderte sich. Im Griechischen kann man das sagen, sie fanden das äußerst unangemessen, dass Jesus mit einer Frau und dann noch einer Ausländerin überhaupt spricht. Dann gibt es Heuchler, also Petrus später mal übrigens auch, gab es einen Konflikt in Galatien mit Paulus, weil er einfach aus Angst nicht mit den eigentlichen Gläubigen aus den Nationen reden wollte oder sitzen wollte und essen wollte, hat sich zurückgezogen, um niemanden zu verärgern. Und Paulus muss ihn öffentlich zur Rede stellen und sagen, du bist ein Heuchler, Petrus, den man später zum Papst gemacht hat. Dann gibt es Kapitalverräter wie den Judas natürlich, Petrus, der so groß geschrien hat, wenn dich alle anderen verlassen, ich bin da, auf mich kannst du dich verlassen. Und nachher wissen wir, wie das ausging, er sagte, verflucht will ich sein, wenn ich den überhaupt nur kenne. Und lief davon und ist auch geflohen. Dann gibt es die Unverständigen, die oft gar nichts verstanden, immer wieder im Neuen Testament, waren überfordert oder hat sie nicht erreicht. Es gibt die Flüchtenden, nach der Gefangennahme steht da, alle sind geflohen, obwohl sie informiert waren, was kommt, alle sind geflohen. Dann gibt es übrigens auch die, ich habe das mal genannt, die graublassen Unscheinbaren. Jetzt mal ganz ehrlich, sagt euch der Name Thaddäus was? Thaddäus. Einer der Gründer der Kirche, Thaddäus, das musst du gleich. Nein, das war eine graue, unscheinbare Persönlichkeit, genauso wie Bartholomäus. Kannst du da auch nichts damit anfangen. Graue, unauffällige Leute, die den Jüngerkreis auch noch geschmückt haben, gibt es die nicht auch ganz viel in der Kirche? So Leute, wo man sagt, oft, die sind ja schon mal gar nicht auffällig, die treten gar nicht irgendwie hervor, die bringen gar keine richtige Leistung. Ganz zu schweigen von den Zweifeln, die es immer wieder gab. Thomas der Zweifler, der nicht glauben wollte, wenn er nicht selber gesehen hat und seine Finger in die Wunden gelegt hat. Was will ich damit sagen? Dass sich Jesus Menschen aussucht, wo man solch einen Katalog von Fehlern und Schwächen auflisten kann, muss das eine Bedeutung haben. Und die Bedeutung liegt schlicht darin, dass im Gegensatz zum Volksglauben, wo man meint, die müssen alle perfekt sein, wenn sie nicht sind, dann werden die abgeschossen. Im Gegensatz zum Volksglauben sucht er sich Menschen mit Schwächen und Fehlern aus. Und zwar eine ganze Menge. Und mal ehrlich, mag ein Anfall von Arroganz sein von mir, aber mit dieser Truppe hätte ich nicht versucht, die Welt umzuändern, umzugraben. Also nicht mit denen. Also das ist ja nur gar nicht alles, was ich hier aufgeschrieben habe. Und Jesus sucht sie aus, weil er sagte, an denen kann die Gnade Gottes groß werden. Mit denen kann ich ein Werk aufbauen, das nicht auf Moral gegründet ist, sondern auf Gnade. Angenommene, weil sie eingestehen, dass sie Fehler haben und Fehler machen. Das ist meine Zielgruppe. Und dass da auch hinterher, nachdem über Pfingsten dann die Kirche gebildet wurde, hinterher keine perfekt Heiligen waren in der Kirche. Das wissen wir inzwischen aus der Kirchengeschichte nur allzu gut. Das wissen wir aber auch aus der Bibel, aus dem Neuen Testament. Wer da sagt, schreibt Johannes später, wer da sagt, er sei ohne Sünde, da ist keine Gemeinschaft möglich. Und da gilt eben auch dieser Text, den wir vorher gelesen haben. Wer von euch meint, dass er ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf diese Ehebrecherin. Ist hier irgendjemand unter uns, der nicht im tiefsten die Anlage hat, richtig zu sündigen, richtig was kaputt zu machen? Meistens verdeckt, meistens so, dass man nur bei anderen sieht, bei sich selber. Es gibt Leute, die haben Elefanten im eigenen Leben. Also richtig dramatische Schwächen, Fehler. Jeder weiß es, nur sie selber nicht. Die dann aber ohne weiteres gerne die anderen rumkritisieren. Ich habe es euch schon mal gesagt, in meiner Gemeinde habe ich immer mal wieder gesagt, Leute, statistisch gesehen, jeder Zwölfte von euch ist ein Judas. Sage ich immer mal wieder, jeder Zwölfte von euch ist ein Judas oder ein Petrus oder was wir auch immer eben genannt haben. Und ich in mir selber bin mindestens ein Zwölftel eben auch der Judas und der Petrus und der Thomas und wie auch immer. Alle sind wir Menschen, die vor Gott nur durch die Gnade Jesu Christi bestehen können. Das ist Kirche. Ich finde es dramatisch, es berührt mich tief und schmerzt mich, wenn ich sehe, was in der Kirche, bei allen möglichen Kirchen geschieht, diese ganzen Skandale, die wir haben. Es ist furchtbar, es ist dramatisch. Ich will da nichts und gar nichts entschuldigen, nur wundern tut mich das nicht. Wundern tut mich das nicht. Also auch hier, also ganz ehrlich, ich war über 40 Jahre Pastor, ich kenne die Leute inzwischen, ich kenne auch mich inzwischen. Und ich weiß, dass hier jeder zu allem fähig wäre unter gewissen Umständen. Und ihr würdet euch selber nicht wiedererkennen und die anderen auch nicht, wo ihr überzeugt, oh, das ist aber ganz toll, so ein Petrus-Typ. Und hinterher würdet ihr euch so wundern. Jede von uns, wir sind in der Kirche dieser Gründung Gottes. Wir sind in der Kirche, weil wir Gnadenkinder sind und nur deswegen. Und so wie das beginnt, unser Weg mit der Gemeinde, mit Gott, mit Christus, so geht das weiter. Und aus heutiger Sicht sage ich, es gibt keine Sünde draußen in der Welt, die nicht in der Kirche auch möglich wäre. Also wenn ich mal aufschreiben würde, was ich alles schon beobachtet habe, und wenn ich in die Abgründe meiner eigenen Seele gucke, denke ich, wow, dass Gott mich bewahrt hat vor vielem, ist auch nur Gnade. Und das ist so meine Grundüberzeugung geworden. Also sage ich mal, gilt auch für uns, welche Grundsicht, welches Grundempfinden haben wir, wenn wir über Kirche, über Gemeinde sprechen. Sehen wir nur die vielen Macken und Fehler und das, was schief geht und die Langweiligen und die Übertriebenen und die Schwärmer und die ihr Wort brechen und die missbrauchen und was sehen wir oder was? Oder sehen wir dahinter die Gnade Jesu Christi? An keiner Stelle vielleicht in dieser Welt geht es so sehr um Gnade wie hier. Und deswegen sage ich mal, ich stehe zu meiner Gemeinde. Solange ich das Gefühl habe, ich gehöre dazu, es ist mein Weg, mein Platz, ich stehe zu meiner Gemeinde und ich komme rein und weiß, ihr seid alle wie ich auch, wir sind alle Sünder. Wir haben alle unsere Fehler und Macken, und das ist noch schlicht ausgedrückt, und wir verbergen das, oder es ist einfach zunächst mal schlummernd abgedrängt. Weiß ich, das ist meine Gemeinde. Das hilft mir, dass ich nicht allzu überrascht bin, wenn es dann am einen oder anderen aufbricht, wo andere sagen, boah, jetzt bin ich aber enttäuscht. Hätte ich nie gedacht. Wie oft habe ich das gedacht? Ich habe das gedacht nach einigen Jahren Dienst, weil ich uns Menschen kennengelernt habe. Und das Schöne ist aber, wenn ich dann in Gnade angenommen bin, unterwegs mit Christus und aus der Quelle der Gnade Tag für Tag und Stunde für Stunde schöpfen darf, ich in Demut eingestehen darf, ich bin nicht perfekt, mir geholfen wird durch andere, die auch unperfekt sind, wir uns gegenseitig verstehen als solche, die Hilfe, Gnade, Barmherzigkeit brauchen und darin Gott erlebe, dann ist Gemeinde eben doch das Juwel. Das Juwel, das Gott gepflanzt hat in diese Gemeinde. Ich habe vor 50 Jahren einen Vortrag gehört von einem damals berühmten Evangelisten. Der ging auf die Frage ein, wie ist das mit den Fehlern in der Kirche? Da war auch so eine Phase großen Versagens. Und der hat das so argumentiert, und das fand ich so hilfreich für mich bis heute. Der sagte, wenn nicht mal da, wo die höchsten Anstrengungen unternommen werden, ein gutes Leben zu führen, wenn es nicht mal da gelingt, fehlerlos Gemeinschaft zu leben, dann muss es um die Menschen schon ganz schlimm stehen. Dann brauchen wir Erlösung. Und das ist die Osterbotschaft. Dass eben Jesus nicht kommt und sagt, ihr habt es alle nicht verdient, sondern sagt, ich habe es für euch verdient. Es braucht keiner mehr den ersten Stein werfen, denn er hat den Stein auf sich genommen. Und auf einmal wird das schön. Auf einmal wird das schön. Ich habe hier 60, 70, weiß nicht, Begnadete vor mir. Menschen, auf die Gott das seine Hand gelegt hat und gesagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich vergebe dir, ich reinige dich, ich nehme dich auf, ich nehme dich an, wie du bist, mit allen Abgründen. Ich nehme dich an der Hand und ich führe dich mit dieser Gemeinde einen Weg, der bei mir endet. Und auf einmal bin ich fasziniert von der Gemeinde und sage, bei allen Ecken und Kanten und Schwächen und Fehlern, die eine Gemeinde hat, ich bin dabei, so lange bis Gott mir zeigt, das ist nicht mein Platz, aber vorher bin ich dabei mit allem, was ich kann und was ich habe, um mitzuhelfen, dass eine Sünderschar langsam doch lernt, Gott ähnlicher zu werden. Manchmal gelingt es ja. Das wünsche ich euch von Herzen, dass das unter euch sein darf. Also die perfektionistische Illusion von Kirche, die können wir begraben. Aber das Gnadenwerk Gottes, das wir hier betreiben, das wir genießen, an dem wir mitbauen, das ist, was die Welt braucht. Und nach fast 50 Jahren, dass ich mit Gemeinde unterwegs bin, sage ich, das ist das Beste, was ich jeweils erlebt habe. Und gerade, weil das nicht so altglatt ist, gelobt sei Gott. Amen.